Lob und Dank sei unserem Gott, dass wir diese kostbaren Lieder nicht nur singen, sondern auch das beherzigen, was diese Männer auch in den Liedern zum Ausdruck gebracht haben. O, wie kostbar ist die Kunde, die mein Herz erfüllt, die im Wechsel jeder Stunde all mein Sehnen stillt. Ja, und das können wir sagen, gestern, heute und für immer, bleibt unwandelbar. Jesus Christus, stets derselbe, der er ewig war. Wir wissen, Könige mögen kommen und mögen gehen, Fürsten und Gewaltige mögen sich erheben, aber eins bleibt, und das ist unser Gott. Gestern, heute und für immer bleibt unwandelbar. Er ändert sich nicht und er ändert auch sein Wort nicht, welches er gesprochen hat von Anfang an. Und dafür sind wir so froh. Menschen müssen manchmal ihre Worte und ihre Meinungen ändern, aber Gott braucht sein Wort nicht zu ändern und auch seine Meinung nicht, denn er weiß von Anbeginn, was kommen wird und bis in unseren Tagen. Wir sind so froh, dass wir dieses aus Gnaden wissen dürfen. Ich möchte, ehe wir anbeten, aus dem Propheten Jesaja lesen, aus dem 51. Kapitel von Vers 4. Hier sind diese kostbaren Worte von Gott aus ausgesprochen. Dieser Mann Gottes musste das aussprechen, was Gott ihm aufgetragen hatte. Er war im Dienste des Herrn, Jesaja, und er konnte nur das sagen, was Gott ihm hat aussprechen lassen. Jesaja 51 von Vers 4, da sagt er: Horcht auf mich, du mein Volk, und schenkt mir Gehör, ihr meine Volksgemeinde, denn Belehrung wird von mir ausgehen und mein Recht will ich zur Erleuchtung der Völker feststellen. Meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil im Anzug und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich geht das Hoffen der Meeresländer und auf meinen Arm ihr Harren. Hebt eure Augen zum Himmel empor und blickt zur Erde unten, denn der Himmel wird wie Rauch zergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen und ihre Bewohner werden wie Mücken hinsterben. Aber mein Heil wird ewig bestehen und meine Gerechtigkeit nicht hinfällig werden. Höret auf mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt und liebt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz wohnt, fürchtet euch nicht vor den Hohn von Menschen und erschreckt nicht vor ihren Schmähreden, denn wie ein Kleid wird die Motte sie zerfressen und wie Wolle wird die Schabe sie verzehren, aber meine Gerechtigkeit wird ewig bestehen und mein Heil von Geschlecht zu Geschlecht. Wir können nur Amen sagen zu dem Worte Gottes. Und ich denke, liebe Brüder und Schwestern oder werte Freunde und wer wir hier sein mögen, wir möchten in der Tat nur hören auf das, was Gott uns zu sagen hat. In diesen Tagen möchten ja viele etwas sagen oder wollen was sein und möchten was sagen und wollen was zu sagen haben, aber Gott hat schon in jenen Tagen Sorge getroffen und er hat sein Volk angesprochen. Hört auf mich, du mein Volk, und schenkt mir Gehör, ihr meine Volksgemeinde. Und liebe Brüder und Schwestern, wir wissen, es war vielleicht in jenen Tagen schon wie in unseren Tagen, aber Gott hat für sein Volk gesorgt. Er hat zu ihnen geredet. Er hat ihnen Weisung gegeben, was sie tun sollten. Und wir können sagen, das Gleiche ist auch in unseren Tagen. Gott sorgt für die Seinen. Vielleicht mögen sie ein kleines Häuflein gewesen sein, aber Gott hat Sorge getragen. Vielleicht wurden sie verachtet, verhöhnt, verspottet, verschmäht. Aber er sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht vor den Hohn von Menschen und erschreckt nicht vor ihren Schmähreden. Natürlich, das Volk Gottes war immer in der Minderheit und es bleibt vielleicht so bis zum Schluss. Aber wenn Gott sagt, fürchtet euch nicht vor den Hohn von Menschen und erschreckt nicht vor ihren Schmähreden, ihr Lieben, dann hat dieses Wort auch seine Gültigkeit. Dann brauchen auch wir nicht zu erschrecken und dann brauchen auch wir nicht zu bangen, denn wir wissen, Gott ist Gott und bleibt Gott. Er hat gesorgt für die Seinen, früh und spät. Und wir möchten vielleicht sagen, es war nur im Alten Testament. Ihr Lieben, das Gleiche ist auch im Neuen Testament. Wir finden, wenn wir vielleicht im Johannesevangelium aufschlagen, im 14. Kapitel, da spricht unser Herr schon direkt im ersten Vers, euer Herz erschrecke nicht, vertrauet auf Gott und vertrauet auf mich. Ist das nicht schon eine herrliche Zusage? Ist das nicht ein herrlicher Trost? Ja, im Alten Testament hat Gott gesorgt und er sorgt auch im Neuen Testament. Wenn wir noch ein wenig weiterlesen, dann heißt es im Johannesevangelium, im 14. Kapitel ebenfalls, von Vers 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht so wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzaget nicht. Ist das nicht wunderbar? Das ist im Neuen Testament gesagt. Und darum, ihr Lieben, weil er uns ja seinen Frieden hinterlassen hat und ihn auch in unser Herzen gegeben, dann können wir dankbar sein. Und dann können wir froh sein. Und dann können wir uns auf das Wort verlassen. Euer Herz erschrecke nicht. Vertrauet auf Gott und vertrauet auf mich. Ja, worauf sollten wir heute vertrauen? Wir sehen, sind, wie ich schon sagte, Parteien da, sind Menschen hochgebildet und Lehrer und alles, Fürsten und Gewaltige. Aber es ist kein Verlass auf allen, ihr Lieben. Das Einzige, worauf das Volk Gottes sich verlassen darf, ist auf die Hilfe Gottes. Er wird's hindurchführen. Er hat es immer getan, ihr Lieben. Er hat immer gesorgt für sein Volk. Und das war mir sehr groß und sehr wichtig gewesen, dass er das hier so gesagt hat, unser Herr. Und ich glaube, er hat noch mehr gesagt. Er hat gesagt im 15. Kapitel von Vers 18, wenn die Welt euch hasst, so bedenkt, dass sie mich noch eher als euch gehasst hat. Ja. Hat sie ihn gehasst? Wir können sagen, in der Tat, vielleicht mehr als jeden anderen. Aber in all dem hat er das ausgeführt, was ihm aufgetragen ward. Und auch wir dürfen das zur Ausführung bringen, was uns von Gott aus aufgetragen worden ist. Gott möge uns Gnade schenken, möge auch in diesen Stunden sein Friede, seine Freude und sein Geist in uns schalten und walten. Möge er zu uns weiterreden durch sein teures und heiliges Wort. Ich möchte vielleicht auch sagen, es sieht aus, wir sehen die vielen Dinge, die auf uns zukommen und was in der Welt geschieht. Aber das Volk Gottes kann getrost sein in seinem Gott. Sie dürfen sich freuen, weil sie wissen, sie sind sicher geborgen. Und ich habe neulich von Bruder Brennan in der Predigt gelesen Und er sagte, wir müssen alle von dieser Erde gehen und scheiden, einer früher, der andere später. Ja, wir müssen gehen. Aber er sagt, haltet am Worte Gottes fest. Ja, das ist unser einziger Halt, an das wir uns halten dürfen. Sein Wort kann nicht versagen. Was er geredet hat, ist Ja und ist Amen. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich glaube, wir alle nehmen uns diese Worte zu Herzen. Horchet auf mich. Horcht auf mich, du mein Volk. Und schenkt mir Gehör. Ja, Menschen sind schnell dabei, Gehör einem anderen zu schenken. Aber auf das, was Gott redet, das wollen sie meistens nicht hören. So war es auch schon, als unser Herr auf Erden weilte. So war es zu allen Zeiten. Aber Lob und Dank sei dem Herrn, dass wir unser Ohr ihm leihen dürfen und ihm Gehör schenken, auch in diesen Stunden. Wir wollen ihn bitten, er möge uns Gnade schenken zum Reden und er möge auch Gnade schenken zum Hören in diesen Stunden. Wir sind gekommen, um neu von ihm gesegnet zu werden. Ich glaube ganz gewiss, dass ihr alle gekommen seid, nicht nur, dass ihr hier seid, sondern es ist gewiss ein Hunger, ein Verlangen, ein Sehnen in eure Herzen und das wird Gott stillen. Glauben wir es von ganzem Herzen. Er ist imstande, unser Sehnen, unseren Hunger, unseren Durst zu stillen. Seinem Namen sei die Ehre. Lasst uns jetzt aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen für diese Gnadenzeit und auch für diese Gnadenstunden. Wir danken dir, treuer Gott, dass wir als dein Volk vor dir treten dürfen. Wir danken dir für alle Brüder, für alle Schwestern, für alle, die gekommen sind, auch an diesem Tage, an diesem Wochenende. Du wolltest zu ihnen reden, du wolltest ihnen das sagen, was nötig ist. Und uns allen, Herr, wir brauchen dein Reden. Wir brauchen, Herr, dass du dich offenbarst. Wir brauchen, dass du dich kundtust, Herr, wie du es immer getan hast. Herr, wir sind so dankbar, dass du uns nicht vergessen hast, sondern dass du uns erwählt hast, dass du mit uns schon geredet hast und dass du weiter reden wirst, Herr, bis wir von Glauben zum Schauen gelangen werden. Treuer Gott, ich bitte dich, segne meinen Bruder, der dein Wort bringt. Segne uns, die wir zuhören dürfen. Hilf uns, Herr, in diesen Tagen der Not, denn wir sehen, die Not bricht herein unter den Völkern, unter den Nationen. Aber, Herr, wir sehen auch, dein Volk Israel hast du zusammengeführt und deine Braut führst du heraus aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Du, Herr, bist es, der dein Wort in Erfüllung gehen lässt, wie du es zugesagt hast. Wir beten dich an. Nun, treuer Herr, sei du mit uns. Segne uns in diesen Stunden. Wir brauchen dich mehr und mehr. Ist unser inniges Gebet und unser Verlangen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können. Als das letzte Lied gesungen wurde, habe ich daran denken müssen oder daran gedacht, dass die Melodie sich im Laufe der Jahre geändert hat. Und da kam mir der herrliche Gedanke, bei Gott bleibt immer alles beim Alten. So wie unsere Brüder zu Jerusalem oder Ephesus in Korinth oder wo immer es war, das Wort hörten, so hören wir es heute. Es ändert sich absolut nichts an dem, was von Gott kommt. Menschen haben immer neue Ideen, aber auf die können wir im Reiche Gottes ganz und gar verzichten. Ihr wisst, an dieser Stätte haben wir eins von Gott aufgetragen bekommen, und das ist sein Wort, ganz besonders auf den Leuchter zu stellen. Wir sind dankbar dafür, dass wir solch eine Beziehung zum Worte Gottes bekommen haben. Es ist ja kein Zwang, den wir uns auferlegen, sondern ein innerer Drang, eine Verbindung aus dem tiefsten Herzen, gewirkt durch den Heiligen Geist. Jeder, der aus dem Samen des Wortes und durch den Geist wiedergeboren wurde, hat diese Verbindung durch den Geist zu dem Wort. Anders geht es nicht. Das ist die göttliche Verbindung, die wir haben. Nun, ihr wisst ja, dass wir Erlebnisse machen mit dem Herrn, und wir wünschten, dass sie des Öfteren wären. Im Mai hatten wir ja einige Versammlungen in Paris und in Mailand und in Salzburg, in Zürich. Überall hat der Herr gewirkt, und wir sind Gott dankbar, dass die Gnadenzeit noch nicht vorüber ist. Was die Leute sich denken, die wirklich im vollen Ernst behaupten, die Gnadenzeit sei schon vorbei, das habe ich noch nicht erfahren können. Stellt euch vor, die Gnadenzeit wäre tatsächlich vorbei. Dann müssten wir heute schon anfangen zu schreien zu den Bergen und zu den Hügeln: Bedeckt uns und fallt über uns. Menschen wissen manchmal nicht, was sie sagen, und sie scheinen auch keine Zeit zu haben oder sich die zu nehmen, darüber nachzudenken. Ehe wir ganz kurz in eine Wortbetrachtung eingehen, nicht Predigt, dazu bin ich körperlich nicht in der guten Verfassung, aber eine Bibelstunde. Nichts tut uns nötiger, als gefestigt zu werden im Worte Gottes. Immer wieder, und das erfüllt mich mit Schmerz, hört man, dass Menschen vom Worte abweichen und dann verschiedenen Deutungen folgen. Und das ist immer ein Schmerz. Und man stellt sich die Frage, hat man nicht deutlich genug gepredigt oder woran hat's gefehlt? Ich gehöre zu denen, die sich immer wieder neu prüfen, vor dem Angesicht Gottes prüfen, woran es liegen mag. Dann müssen wir gemeinsam bekennen, wir haben Gottes Wort in Klarheit und Wahrheit gehört. Und wenn der Herr damals nach seinem Wirken feststellte, dass Menschen ihn nicht mehr verstanden und hinter sich gingen, Paulus hat dasselbe erfahren müssen. Er sagte, sie haben mich alle verlassen und keiner stand mir bei der Verkündigung oder Verteidigung des Evangeliums bei. Dann sind die Zeiten, wie wir sie heute haben, mit Sicherheit auch schon früher dagewesen. Die einen behaupteten, die Auferstehung sei schon dagewesen, die anderen, der Tag des Herrn ist schon gekommen und so weiter. Paulus und die Apostel haben immer wieder korrigieren müssen, und wir sind dankbar, dass sie es getan haben. Denn diese Korrektur dient uns doch heute zum Besten. Wären all die Probleme und Fragen in der ersten christlichen Generation und Gemeinde nicht aufgekommen, sondern erst heute, dann hätten wir gar nicht die Antworten. Aber Gott sei Dank, wir haben immer beides, die Fragen und auch die Antworten. Und dafür sind wir dankbar. In der Schweiz hatten wir ein ganz herrliches Erlebnis. Am Sonntagabend könnte man, ja, Sonntagabend, nach der Versammlung in Zürich war ich zu Geschwistern geladen und da war Not im Hause, wirkliche Not im Hause, nicht nur irdischer, sondern auch geistlicher Art. Und wenn Not da ist und wir den Herrn rufen, dann kommt er. Aber die Einstellung des Bruders, ich muss ein wenig lächeln, aber die war so biblisch und so gründlich, dass Gott antworten musste, dass Gott segnen musste, dass Gott heilen musste, dass Gott seine Macht offenbaren musste. Ihr wisst ja, es kommt immer auf unsere Einstellung an. Man kann einen Verkündiger des Wortes in das Haus laden, um ihm Fallen zu stellen, um das oder jenes, was immer man so gerade vorhat. Man kann aber auch jemanden laden in dem Bewusstsein, wenn er kommt, dann kommt der Herr. Und wenn der Herr kommt, dann kommt Heilung, dann kommt Befreiung, dann kommt Rettung, dann kommt Segen. Und so war das an dem Sonntagabend in Zürich. Der Bruder, der mit beiden Füßen mitten im Leben steht, wirklich mit beiden Füßen mitten im Leben steht, der sagte, Bruder Frank, wir haben eine Woche hinter uns mit Fasten und Beten. Wir sind in großer Not. Meine Frau mit der Epilepsie und die anderen Dinge wurden noch aufgezählt. Es ging nicht mehr. Aber er sagte, ich wusste, wenn du in unser Haus kommst, kommt die Wende und die Heilung und was alles noch dazu gehört. Ich war gedemütigt durch eine solche Einstellung. Aber er gebrauchte wohl die Bibelstelle, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer euch hört, der hört mich. Und diese biblische Einstellung, ich betone das, diese biblische Einstellung kann Wunder bewirken, kann den Arm Gottes bewegen, kann zur Folge haben, wie wir es sahen, dass nicht nur Heilung, sondern dass der Geist Gottes in einer solch mächtigen Weise gegenwärtig war, dass Menschen unaufgefordert auf die Knie sanken, anfingen zu beten und die Gegenwart Gottes war tatsächlich ganz mächtig da. Jugendliche, die noch nie vorher gebetet haben, brachen plötzlich heraus und haben unter Tränen mit tiefer Ergriffenheit den Namen des Herrn angerufen und wir konnten nur sagen, allen ist Heil widerfahren. Ich meine, insgesamt waren wir dann doch etwa 20 Personen. Bruder Trispel, stimmt's? Du warst ja auch dabei. Ungefähr 20 Personen waren wir dann doch. Aber wir waren so dankbar für das, was Gott getan hat. Und es stieg in mir natürlich neu das Verlangen auf, diesen Durchbruch, den wir uns alle wünschen, gemeinsam mit Gott zu erleben, wo nicht mehr geschoben werden muss, sondern wo man getrieben wird vom Heiligen Geist, wo die Quelle aufbricht. Und dieser Bruder legte gleich Zeugnis ab und sagte, Bruder Frank und Geschwister, vor einer Woche sah ich mich in die Enge getrieben. Ich gebrauche jetzt bald mein Vokabular. Ich sah zwei Wege vor mir, links den breiten Weg und rechts den schmalen. Und ich versuchte so meinen eigenen Weg mitten durchzugehen. Und plötzlich stellte ich fest, das geht nicht. Und nun kam der Tag und die Stunde, der Tag des Heils und des Segens. Wir sind dem Herrn sehr dankbar dafür. Was mich allerdings erschütterte, war, dass er sagte, du weißt ja, ich besuche schon einige Jahre die Versammlungen in Zürich. Und wieder hat's mich gepackt. Und ich dachte, liegt es denn an der Verkündigung? Wenn er nur einmal gekommen wäre, schön. Aber seit einiger Zeit, immerhin einige Jahre, und legt dann das Zeugnis ab, Gott noch nicht erlebt zu haben. Ich frage heute ganz schlicht und einfach, wer hat Gott noch nicht erlebt? Es kann nicht an der Verkündigung liegen. Es kann nicht an Gott liegen. Es kann nur an unserer Zustimmung, an unserem Ja. Aber vielleicht muss auch die Stunde des Einzelnen schlagen. Man kann nicht kommen, vielleicht nicht kommen, wann man will, denn es steht ja geschrieben, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Wir können in die Gemeinde hineinkommen, aber zu Christus und das Erlebnis mit Gott zu machen, dazu gehört mehr. Wirklich im tiefsten Inneren vom Geist Gottes erfasst zu werden. Und nach solchen Stunden und Versammlungen sehnen wir uns. Wir haben eine Belehrung gehabt, wie sie auf Erden unvergleichbar ist. Und das sage ich nicht um unseren Willen, das sage ich um der Wahrheit willen. Und das wird auch wahr sein vor dem Richterstuhl Gottes an jenem Tage. Aber es gibt andere, die haben den Schritt zu Gott schneller gewagt und haben Gott vielleicht doch mehr erlebt, als das mit uns bis jetzt der Fall ist. Gott hat ja alles bereitgestellt und nicht nur verheißen, sondern auch gegeben. Hätte Gott nur verheißen, dann müssten wir bitten und betteln und wüssten nicht, wann es kommt oder ob es kommt. Aber wenn Gott verheißen und gegeben hat, nach dem Wort der Schrift, wie sollte er mit ihm uns nicht auch alles schenken? Er hat uns alles geschenkt, aber wir müssen es im Glauben annehmen und dem Herrn vertrauen, damit es in uns und durch uns offenbar werden kann. Jedes Wort Gottes ist absolute Wahrheit. Und zu jedem Worte steht Gott. Und er wartet, dass es in dir, in mir, durch uns aus Gnaden bestätigt wird. Ich meine, in Salzburg las ich das Wort aus 3. Mose 23 in Verbindung mit dem Fest der ungesäuerten Brote und dem Pfingstfest, wie die Erstlingsgarbe vor den Herrn gebracht werden musste. Und der Priester diese Erstlingsgarbe nahm und sie vor dem Volke erstmal geschwungen hat. Und dann hat er sie ineinander verwoben, zusammen mit dem Brot, mit dem Brot. Und es war ein Hinweis, dass die Ehren, die einst allein standen, zu einer Garbe zusammengefügt wurden, nämlich durch die Ernte. Aber dann diese Garbe nicht einzeln als Halme stehen blieb, sondern ineinander verwoben worden sind. Ihr Lieben, wir standen alle als Einzelne, der eine hier, der andere da. Wenn Gott uns ruft, dann werden wir zusammengeführt. Aber dann kommt der Geist über uns und dann werden wir miteinander verbunden, ineinander verflochten, so wie die Glieder eines Leibes doch miteinander verbunden sind. So wurde da die Erstlingsgarbe vor dem Angesicht Gottes gewoben. Ein Hinweis, wenn die Ernte eingebracht wird, dann nicht nur, dass einzelne Halme für sich stehen bleiben oder eine Garbe, sondern selbst die Garbe, selbst das schon Zusammengefügte wurde noch ineinander verwoben. Ihr Lieben, das muss so werden mit der wahren Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir sind nicht nur ein, habe ich jetzt fast gesagt, zusammengelaufener Haufe. Das gehört hier so nicht hin. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Wir möchten vor dem Angesicht Gottes eine Gemeinde bilden, eine Erstlingsfrucht sein. Das war die Erstlingsgarbe. Das war nicht die ganze Ernte. Die Erstlingsgarbe. Die Ernte wurde eingebracht. Aber hier ging es um die Erstlingsfrucht, um die Erstlingsgarbe. Gott hat Menschen, die zur Erstlingsschar gehören, nicht nur die selig werden, sondern die an der ersten Auferstehung Anteil haben werden, an der Entrückung, am Hochzeitsmahl. Und diese Schar muss wie am Anfang ein Herz und eine Seele sein, miteinander verwoben, wie Paulus schon in Apostelgeschichte 17 wohl schreibt, in ihm leben, weben und sind wir. Wir sind in ihm, mit ihm verbunden und auch untereinander durch die Gnade unseres Gottes. Fühlt ihr euch so? Mit Gott und miteinander verbunden. Ist diese innige Verbundenheit da? Oder stehen wir immer nur so nebeneinander, vielleicht noch mit ein bisschen Reibung? Nein, miteinander völlig verflochten, verbunden, verwoben. Das war die Bedeutung der Erstlingsgarbe, die vor dem Pfingstfest geschwungen wurde. Ihr wisst, die Zeit von 7 Wochen lag dazwischen. Der 50. Tag war dann der Pfingsttag. Und was lesen wir im Neuen Testament? Als der Pfingsttag herbeigekommen war, befanden sie sich alle einmütig an einem Orte beisammen. Und es geschah ein Brausen vom Himmel, wie ein gewaltiger Wind daherfährt. Und sie wurden alle erfüllt mit Heiligem Geist, waren mit Gott und untereinander aufs Innigste verbunden. Das ist Einheit im Geiste, um die Jesus, unser Herr, gebetet hat. Göttliche Einheit, du in mir und ich in ihnen, auf dass wir eins sind. Und das wird Gott mit Sicherheit am Ende genauso tun, wie er es am Anfang getan hat. Ich kann nicht anders als Gott glauben. Es hätte für mich keinen Wert, das Wort zu verkündigen, wenn ich nicht glauben würde, aus tiefstem Herzen glauben würde, dass aus dieser letzten Erweckung, in dieser letzten Generation, in diesem letzten Gemeindezeitalter, durch die letzte Botschaft Gottes eine Gemeinde herausgerufen, zubereitet und geschmückt wird, die dann dem Bräutigam entgegengeführt wird. Wenn ich davon nicht überzeugt wäre, dann wäre es besser, ich würde hier gar nicht stehen. Aber Gott hat eine Botschaft gesandt für diese Zeit. Wir haben es manchmal schon betont, das unterscheidet uns von allen anderen. Das sagen wir in aller Demut. Wie es damals bei dem ersten Kommen Christi die verschiedenen religiösen Richtungen gab. Sie alle hatten sich festgelegt auf dies und auf das. Aber plötzlich kam eine prophetische Botschaft und ein Ruf erging in der Wüste. Und alle, die bereit waren zu hören, kamen, nahmen auf. Und die Heilige Schrift sagt, sie ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Was war es? Die Stunde Gottes hatte geschlagen, die Zeit war gekommen, dass sich erfüllt, was durch den Mund des Propheten Jesaja gesagt worden war, im 40. Kapitel, im 3. Vers, und ebenso durch Malachi 3, Vers 1. Der Tag des Heils brach an, der Weg wurde bereitet, das Volk gerufen, und plötzlich begann das Neue Testament seinen Lauf zu nehmen. Jetzt endet es. Wir kommen jetzt zum Ende der neutestamentlichen Heilsgeschichte, und daher sind wir wieder in einem prophetischen Zeitabschnitt, der sich von der gesamten Gemeindezeit unterscheidet. Es gab keinen anderen Zeitabschnitt im Laufe der Kirchengeschichte, der prophetischen Charakter gehabt hätte. Es wurde gelehrt, es wurde gepredigt, es wurde evangelisiert, es wurde geschrieben, und dafür sind wir Gott dankbar. Denn all diese vorausgehenden Bewegungen und Strömungen waren notwendig, um uns in den heutigen Stand zu bringen. Das hätte nicht auf einen Schlag kommen können. Gott hat die Vorbereitung getroffen, wie wir es ja oft in den übersetzten Predigten gehört haben. Jetzt sind wir zu dem Zeitpunkt oder an dem Zeitpunkt angelangt, wo die Heilsgeschichte zusammengefasst wird, und Gott hat uns darüber aus Gnaden die Augen geöffnet. Mit Dankbarkeit legen wir Wert auf die Betonung des Wortes Gottes. Aus voller Überzeugung, und da kennt Gott unsere Herzen, die soll er gerne prüfen, und die Nieren dazu, er möge beides durchforschen. Von Herzen lieben wir Gott, von Herzen lieben wir sein teures und heiliges Wort. Himmel und Erde werden vergehen samt allen Auslegungen und Deutungen, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Wir glauben, dass dieses Wort in uns ist und dass wir in diesem Worte sind. Und wie ich es gesagt habe, wir tragen das Wort und das Wort trägt uns. Wir bewahren das Wort und das Wort bewahrt uns. Was lesen wir im Sendschreiben? Weil du mein Wort bewahrt hast, werde ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Gott hat eine Wortgemeinde, genau wie er, der Herr, das fleischgewordene Wort war, und auf ihn die Bibelstellen, die auf ihn Bezug nahmen, sich durch ihn erfüllten. So ist es jetzt mit uns. Wir brauchen nur Geduld. Geduld tut uns Not, um die Verheißungen Gottes zu erlangen. Und das wird geschehen nach Erfüllung des göttlichen Willens. Die Stunde wird anbrechen müssen, wo wir nicht mehr fragen und nicht mehr zagen, sondern durch die Leitung des Heiligen Geistes den Willen Gottes erkennen. Den brauchen wir keinen Tag vorher zu wissen. Darüber braucht man nicht zu reden. Aber unter der Leitung des Geistes den Willen Gottes in der Versammlung, an dem Tag, in der Stunde zu erkennen und dann auch zu tun. Auch dafür wird Gott Sorge tragen. Wir haben es ja gesagt, der Zeitabschnitt unserer Belehrung mag fast abgeschlossen sein. Die Frage ist nur, haben wir alles so weit verstanden und uns einordnen lassen durch die Gnade Gottes, dass wir unseren Platz einnehmen können und sagen, Herr, mit mir kannst du rechnen, ich stehe zu deiner Verfügung. Gott will ja solche Leute aus uns machen, die ihm zur Verfügung stehen. Und das Schöne ist, dass wir keinen Drang haben, etwas Besonderes zu verkündigen, sondern den Drang haben, das Wort zu predigen. Und dieses Wort, das am Anfang war, ist jetzt am Ende. Und wie es am Anfang wirksam war, durch alle, die es aufgenommen haben, wird es am Ende wirksam sein, durch alle, die es aufgenommen haben. Das Wort benötigt die göttliche Bestätigung, nicht als Wort, sondern um unsere Glaubwürdigkeit auch einmal kundzutun. Denn jeder kann sagen, ich glaube. Und wenn wir durch die Hunderte von Glaubensgemeinschaften und durch die Millionen oder Milliarden von Menschen gehen, ein jeder sagt, fragte man ihn, glaubst du? Dann sagt er, natürlich glaube ich. Aber dann kommt's, was glaubt der Betreffende? Wem glaubt der Betreffende? Und dann geht das so weiter. Nein, wenn wir vom Glauben sprechen, dann meine ich, sprechen wir von dem Glauben, wie die Schrift sagt. Und nichts anderes. Ich glaube, unser Johannes Rau wurde gefragt, ob er nur landläufig gläubig ist oder ob ein bibelgläubiger Christ ist. Und soweit ich hörte, soll er ja gesagt haben, ich bin ein bibelgläubiger Christ. Dem möge so sein. Was wünschen wir lieber als das? Aber nur, um zu zeigen, dass selbst im Volksmund und in der Volkssprache langsam ein Unterschied gemacht wird, der vor 20 Jahren noch gar nicht denkbar gewesen wäre. Bist du nur landläufig gläubig im Sinne, wie es alle so meinen, oder ein bibelgläubiger Christ? Da wurde dann der Unterschied gemacht. Ach, möchte Gott Gnade schenken, dass die bibelgläubigen Christen, und dazu möchten wir uns zählen, das Wort Christ bedeutet ja Gesalbter, dass wir als von Gott Gesalbte, mit Heiligem Geist ausgerüstete Gläubige sein könnten. Es ist wirklich wahr, wenn man das ganz genau nehmen will, nach der Heiligen Schrift, hat keiner das Recht, sich Christ zu nennen, wenn er nicht wie Christus mit Heiligem Geist gesalbt worden ist. Das ist die Konsequenz. Ihr könnt sie traurig nennen, ihr könnt sie freudig nennen, ihr könnt sie bezeichnen, wie ihr wollt. Das ist die letzte Konsequenz. Das Wort Christ bedeutet Gesalbter, und das Wort Gesalbte bedeutet, mit Heiligem Geist gesalbt worden zu sein. Petrus hat es ausgeführt von Jesus Christus, der gesalbt worden ist mit Heiligem Geist und auszog und Gutes getan hat. Und daher der Name Christ oder Christus. Und so wird Gott eine Gemeinde am Ende haben, die im Worte gegründet ist, mit Heiligem Geist gesalbt wurde, um als diese göttliche Einheit zusammengefügt zu werden, ist das einfach nötig. Nicht nur als Lehre, sondern als Erlebnis. Alles, was Gott in Christus tat, war nicht nur eine Verheißung oder eine Lehre, es war ein Ereignis. Die Geburt, die Taufe, die Geistestaufe, sein Leiden, sein Sterben, sein Grablegen, seine Höllenfahrt und seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, alles sind Ereignisse gewesen. Und jedes Erlebnis, das uns in der Heiligen Schrift berichtet wird, dass unsere Brüder und Schwestern am Anfang mit Gott gemacht haben, steht uns heute von Gott so zur Verfügung, wie sie es damals empfangen haben. Oder hat Gott sich geändert? Nein, wir glauben, dass wir zurückgeführt werden zu dem Anfang, zu dem Ursprung Und auch das gehört dazu. Nun, von Dankbarkeit erfüllt, werden wir noch einige Schriftstellen lesen, in denen das Wort hervorgehoben wird. Ich habe es vorhin kurz anklingen lassen. Jedes Mal, wenn Menschen sich von der Wahrheit abwenden, dann wird mein Herz zerrissen. Wie es ja geschrieben steht in 1. Korinther 13, die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Und so ist das. Die wahrhaft göttliche Liebe in einem Menschen freut sich mit der Wahrheit. Und die Wahrheit ist nicht das, was du oder ich sagen. Die Wahrheit ist das, was Gott schon gesagt hat. Die Wahrheit ist sein Wort. Und der Herr selber sagte, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Im Propheten Jesaja 66 in Vers 5 steht, höret das Wort des Herrn. Jesaja 66, Vers 5. Höret das Wort des Herrn, ihr, die ihr bebt beim Gedanken an sein Wort. Welch ein Ausspruch! Wir haben im Einleitungswort in Kapitel 51 ja schon die Aufforderung mitgehört und mitgelesen. Jesaja 51, Vers 4. Horch auf mich, du mein Volk, und schenkt mir Gehör, ihr meine Volksgemeinde. Denn Belehrung wird von mir ausgehen und mein Recht will ich zur Erleuchtung der Völker feststellen. Hier spricht der Herr zu seinem Volk. Höret auf mich, nicht auf Evangelisten, nicht auf Prediger, nicht auf selbsternannte Männer. Höret auf mich, du mein Volk. In Verbindung mit dem Wort aus Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Gott stellt den Anspruch auf sein Volk. Auch er ist tief betrübt, wenn die Seinen auf eine andere Stimme hören. Es kommt der Tag, wo wir erkennen werden, dass alle, die einmal erleuchtet waren und den Heiligen Geist geschmeckt haben, und das kostbare Gotteswort in sich aufgenommen haben und sich dann wieder abwenden, dass sie nicht mehr zurückkommen können. Denn dann überschreiten sie eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Wir können jegliche Torheit machen, weil wir Menschen sind und die mag Gott vergeben, die hat er vergeben. Aber er hat Richtlinien in seinem Worte festgelegt, die wir nicht überschreiten dürfen. Und hier heißt es, horcht auf mich, du mein Volk, und schenkt mir Gehör, ihr meine Volksgemeinde. Nicht alle, sondern die zu seiner Gemeinde Gehörenden, die sein Volk bilden, werden seine Belehrung annehmen und dankbar dafür sein. Die anderen werden sagen, Moment mal, das stimmt ja nicht mit dem überein, was Dr. So-und-so gelehrt oder gesagt hat. Was interessiert mich der Dr. So-und-so? Der eine doktert so und der andere doktert so mit der Theologie. Was soll das herumdoktern? Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und das gilt bis ans Ende. Und alle haben sich Gott zu beugen und Gott zu fügen. Und wer es nicht möchte, braucht es nicht, der wird es ja später ohnehin tun müssen, wenn es dann zu spät ist. Heute dürfen wir den Namen des Herrn bekennen. Wenn die Gnadenzeit vorüber sein wird, dann werden es alle, die müssen, die es jetzt nicht wollten, die sich zu gut dabei vorkamen, möchte das nicht miterleben. Ich möchte in der Zeit, wenigstens geborgen sein im neuen Jerusalem, denn das wird kein schöner Anblick sein. Horcht auf mich, du mein Volk, und schenkt mir Gehör, ihr meine Volksgemeinde, denn Belehrung wird von mir ausgehen. Halleluja. Belehrung wird von Gott ausgehen. Und so steht es im Propheten geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Ihr könnt es mir glauben. Das ist die Zeit der göttlichen Belehrung, in der wir uns jetzt befinden. Und so wie damals die Menschen erkannten, dass hier ein Paulus und dort Männer Gottes gesetzt waren, und Paulus konnte schreiben, ihr habt das Wort, das wir euch gepredigt haben, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort aufgenommen, was es auch in der Tat ist. Amen. Es war Gottes Wort. Paulus konnte sagen, was ich vom Herrn empfangen habe, das habe ich euch überliefert. Gott hat Menschen, die sein Wort lieben, die es achten. 2. Timotheus 4 ist ja die ganz besondere Mahnung, die sich auf die Endzeit bezieht. Und ich bin sicher, dass wir alle begreifen, dass wir uns in der Endzeit befinden. 2. Timotheus 4, ein Wort, das wir alle bestimmt schon öfters gelesen haben. Ich ganz bestimmt und viele andere natürlich auch. Vers 1, ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und Christi Jesu, welcher dereinst Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und bei seiner Königsherrschaft. Wir sehen, lehrmäßig werden hier die beiden Dinge klar auseinandergehalten. Das eine ist seine Erscheinung, wenn er kommen wird, um alle mit sich hinaufzunehmen, die seine Erscheinung lieb haben. Was schreibt Paulus? Muss doch irgendwo hier auch stehen, dass, jawohl, im gleichen Kapitel steht das geschrieben, in Vers 8. Fortan liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tage zuteilen wird, jedoch nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die sein Erscheinen lieb gehabt haben. Also, das eine ist seine Erscheinung. Und wenn er wiederkommt, damit ist das Wort, drückt das Wort aus, wenn er erscheint, dann werden wir mit hinaufgenommen werden und begegnen ihm in der Luft. Und dann heißt es, bei seiner Königsherrschaft, nach dem Hochzeitsmahl, kommt er dann mit den Seinen herunter, um die Königsherrschaft hier auf Erden aufzurichten. Das wäre nachzulesen in einigen Bibelstellen, besonders Offenbarung 19 von Vers 11 und Offenbarung 11, Vers 15 und einige andere Stellen. Aber mir geht's hier hauptsächlich wieder um Vers 2. Verkündige das Wort, tritt damit auf. Du magst gelegen oder ungelegen kommen. Überführe, weise zurecht, ermahne mit allem Aufwand von Langmut und Belehrung. Ich kenne keine andere Bibelstelle, in der das Wort beschwören gebraucht wird, im Hinblick auf eine Sache Gottes. Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und Jesu Christi. Dadurch wird das ganze Gewicht offenbar gemacht. Hier geht es um keine leichte Sache. Hier geht es um Sein oder Nichtsein. Und deshalb ein solch mächtiges Wort. Ich weiß nicht, was die anderen Übersetzer hier eingesetzt haben, aber zumindest ist es hier so geschrieben. Ich beschwöre dich vor dem Angesicht Gottes und Christi Jesu, welcher dereinst Lebende und Tote richten wird. Und dann kommt die Sache selber. verkündige das Wort, tritt damit auf, du magst gelegen oder ungelegen kommen. Der Verkündiger wird schon gelegen kommen, nur den Zuhörern mag das nicht gelegen sein, wenn man ihnen sagt, hört mal, Dinge, die nicht im Worte Gottes stehen, die könnt ihr doch nicht predigen. Und dann geht es los. Ja, es ist aber doch eine Offenbarung. Und dann geht's noch weiter und immer weiter. Nein, wir werden bis ans Ende behaupten, dass Gott alles gesagt hat, was gesagt werden musste. Und er hat nichts vergessen. Und wenn das Wort gepredigt werden soll, dann bitte ich euch zu glauben, dass dieses hier, die Heilige Schrift, das abgeschlossene Zeugnis Gottes auf Erden ist. Darüber geht nichts hinaus. Gott kann immer tun, was er will. Was aber die Verkündigung betrifft, so bleibt es da, wo das Wort aufhört, hören wir auf, und da, wo es anfängt, fangen wir an. Und damit hat es sich. Das ist einfach von Gott aus gefordert. Das ist nicht unser Entschluss. Das ist nicht meine und deine Entscheidung. Das ist die Entscheidung unseres Gottes. Und was schreibt Paulus an die Korinther? Wer über das hinausgeht, was geschrieben steht, der hat Gott nicht. Die Sache ist nicht so einfach, wie sie heute manchmal dargestellt wird, unter Begeisterung von Offenbarung gesprochen und die Menschen werden hinters Licht geführt, sind so mitgenommen und meinen schon, die erste Phase der Entrückung zu erleben und wissen nicht, dass auch darüber ganz klar das Wort Gottes gesprochen hat. Es gibt kaum ein Thema, das so deutlich in der Heiligen Schrift behandelt wurde, wie die Auferstehung. Und wenn irgendjemand nur sagt, geht jetzt vor sich um die Toten, werden lebendig und so weiter, wollen wir es doch vergessen. Wenn das geschieht, wird keiner von uns mehr darüber reden, dann wird es doch an uns geschehen, oder nicht? Als die Auferstehung Jesu Christi geschah, war das ein Gerede in Samarien oder ein Gerede in Emmaus? Oder war das eine heilsgeschichtliche Tatsache, die dort geschah und bezeugt wurde? Ja, was war es denn? War es eine Lehre? Es war ein großes Ereignis. Genauso ist die Wiederkunft Jesu Christi, die Auferstehung, die Entrückung, die Verwandlung, alles sind doch Dinge, die geschehen werden. Doch nicht da, wo wir darüber reden, nein, sondern da, wo Gott sie zu dem Zeitpunkt tun wird. Und so wie die Heilige Schrift darüber Aufschluss gibt, so glauben wir es. Klarer kann es doch gewiss nicht geschrieben stehen. Nur 2, 3 Bibelstellen brauchten gelesen zu werden, um das zu durchschauen und den Überblick zu bekommen, wenn Behauptungen aufgestellt werden, die nicht richtig sind. 1. Korinther 15 ist eine der ausführlichsten, eine der gewaltigsten und tiefgehendsten. Hier sagt Paulus, 1. Korinther 15, von Vers 12, wenn aber unsere Predigt die Auferstehung Christi von den Toten verkündigt, wie kommen da einige unter euch dazu, die Behauptung aufzustellen, dass es eine Auferstehung der Toten nicht gäbe. Merkt ihr? Die einen haben gesagt, Christus sei schon auferstanden. Die anderen behaupteten, es gäbe gar keine Auferstehung. Und dann in Vers 15 sagt er, dann werden wir aber auch, wir als falsche Zeugen, in Gottes Sache erfunden, weil wir gegen Gott das Zeugnis abgelegt haben, dass er Christus auferweckt habe. Ihr wisst, er hat dort diesen Beweis angetreten in einer Form von Argumentation. Wir sind Gott dankbar, wie ich vorhin zu Eingang sagte, dass all diese Dinge schon damals aufkamen und dass die Beweisführung gegeben worden ist. Dann kommt Vers 20. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als Erstling der Entschlafenen. Als Erstling. Wir sprachen schon über die Erstlinge. Christus, der Erstling der Entschlafenen. Wir lesen gleich weiter, denn hier steht in Vers 22, ein jeder, Moment, Vers 23, ein jeder aber in seiner besonderen Abteilung, als Erstling Christus, hierauf die, welche Christus angehören, bei seiner Ankunft oder Wiederkunft, was immer die Übersetzung sagen mag, ob Erscheinung, ob Ankunft, ob Wiederkunft, es ist immer das gleiche Ereignis damit gemeint. Christus als Erstling, hierauf die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er Gott, dem Vater, das Reich übergibt. Sobald er jede Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat. Das ist die göttliche Ordnung. Christus, der Erstling, und dann bei seiner Wiederkunft werden all die Erstlinge hervorkommen. Und dann am Ende, nach den 1000 Jahren, die allgemeine Auferstehung. So ist die göttliche Ordnung. Mir ging es aber um wesentlich mehr. Mir geht es darum, dass uns in Fleisch und Blut, in Seele und Geist, in Mark und Bein eindringe, dass Gott uns sein Wort gegeben hat und dass wir es bewahren müssen um jeden Preis und uns nicht von jeder Lehre hin und her bewegen lassen dürfen oder sollen. Ihr könnt es ja selber von Vers 51 in 1. Korinther 15 nachlesen, was die Auferstehung betrifft. Ich komme wieder darauf, weil ja rings um uns herum Dinge geschehen, die einen bestimmt nicht erfreuen. Lasst uns zur Offenbarung 1, Vers 9 gehen, denn da legt Johannes das Zeugnis ab von dem, was er zu sagen, zu berichten hatte. Offenbarung 1, Vers 9, zweiter Teil. Ich war auf die Insel namens Patmos gekommen, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war auch auf Patmos, das wisst ihr sicherlich alle, war dort in der Berghöhle, wo Johannes der Überlieferung nach gewesen sein soll, und habe dort die ganze Offenbarung einmal gelesen, nochmal wieder gelesen, und habe dem Herrn gedankt, dass ich das Vorrecht habe, in dieser Zeit zu leben, wo die Dinge, die ihm dort geoffenbart wurden, jetzt in unserer Zeit geschehen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was in einem Menschen in solchen Augenblicken vor sich gehen kann. Zu wissen, hier war der Ort, hier hat Gott geredet, und sich dann zu vergegenwärtigen, dass wir jetzt in der Zeit leben, dass wir nachlesen können und nicht nur das, miterleben dürfen, wie sich alles vor unseren Augen erfüllt, was damals gesagt wurde. Da geht einem das Herz voll Dankbarkeit über. Gott hatte seine Knechte und seine Boten, hat durch sie geredet, und nun ist die Zeit erfüllt. Jetzt ist es für uns kein Buch mehr, das noch mit 7 Siegeln versiegelt wäre, sondern ein geöffnetes Buch, ein geöffneter Inhalt, ein geoffenbartes Wort, nicht nur ein geschriebenes Wort, ein lebendiges Wort, ein gesprochenes Wort, ein geoffenbartes Wort, ist es dir und mir geworden durch die Gnade unseres Gottes. Ein Wort, das zu uns redet. Ein Wort, das uns etwas zu sagen hat. Ein Wort, das uns alles bedeutet. Ein Wort, mit dem wir verbunden sind durch den Heiligen Geist. Damals geschrieben, heute Realität. Und wenn ich daran erinnern darf, ich habe es heute noch in meinem kleinen Notizbuch gelesen, als Bruder Brenim dort im Gebirge war und plötzlich, als die Wolke herabkam, erscholl die Stimme, kehre zurück, denn die Zeit, die sieben Siegel zu öffnen, ist gekommen. Wie oft habe ich das hier schon gesagt? Millionen gläubige Menschen wissen nicht, was Gott in unserer Zeit getan hat. Sie besingen Gott, sie beten, sie huldigen ihm. Und es ist absolut nichts auszusetzen. Die Gottesdienste sind besser wie unsere, haben eine bessere Form, eine bessere Umrahmung. Die Prediger sind gebildet. Sie haben alle Vorteile, die man sich auf Erden denken und wünschen kann. Und tauschen möchte ich nicht. Ich möchte lieber zu Bethlehem im Stall sein, als irgendwo im Palast. Wenn ich im Willen Gottes bin, das genügt mir. Dann ist mir der Stall auch recht, so Gottes Wort sich dadurch erfüllt. Hier haben wir es um des Wortes Gottes willen. Und wenn ich hier die Bemerkung, es kommt ja immer wieder auf uns zu, noch einmal machen darf, die wird sicher noch öfters kommen müssen. Als die sieben Donner ihre Stimmen erschallen ließen, kam das direkte Gebot des Herrn, eine Stimme vom Himmel, schreibe nicht, was die sieben Donner geredet haben. Genauso Wort Gottes, ein Gebot des Herrn, schreibe nicht. Wie kann ich dann lesen, wenn es gar nicht geschrieben ist? Wie kann ich predigen, wenn es gar nicht als Wort Gottes vorhanden ist, dass ich darüber predigen könnte? Aber dann kommt die Argumentation, ja, das ist eine Offenbarung. Ich sage es noch einmal, Gott ist ewig an sein Wort gebunden. Wir glauben an Offenbarung des Wortes und an Offenbarung des Geistes. Aber Offenbarung des Geistes ist Offenbarung des Wortes, wird immer mit dem Worte Gottes übereinstimmen. Und auch darin bin ich ehrlich, dann sind mir trockene Versammlungen lieber, wenn Gottes Belehrung an uns ergeht, als irgendeine Begeisterung über eine Sache, die überhaupt nicht von Gott kommt und deshalb auch nicht zu Gott führen kann. Ich glaube, Bruder Kupfer ist mir nicht böse. Wir sprachen ja nur 2-3 Minuten miteinander. Aber er sagte vorhin, ich habe mit dem Herrn geredet. Und dann plötzlich kam mir die Antwort, gehe diesen Weg weiter. Und ich sagte, mein Bruder, ich stimme dem zu. Dieselbe Antwort haben wir doch alle, dass wir diesen Weg Gottes bis ans Ende gehen, komme, was da kommen mag, oder nicht. Sollen wir nach links oder rechts einmal hier nachlaufen, einmal dort? Und das dürfen wir hier in aller Demut zur Ehre Gottes sagen. Wir haben in all den zig Jahren weder die Richtung geändert, noch eine Lehre geändert, noch eine Erkenntnis geändert. Wir sind tiefer geführt worden, das stimmt. Wir sind tiefer geführt worden, aber wir haben nichts abändern müssen, bis zum heutigen Tage. Selbst das Stückwerk, das von Gott kommt, ist in sich selbst vollkommen. Amen. Ja, begreift ihr, was das aussagt? Unser Erkennen ist Stückwerk. Alles, was von Gott kommt, ist Stückwerk. Aber wenn all dieses göttliche Stückwerk zusammengetan wird, dann ist es eine ganz vollkommene, abgerundete, abgeschlossene Sache. Und daran glaube ich von ganzem Herzen. Das Stückwerk Gottes ist schon in sich vollkommen. Und wenn es dann zusammengefügt wird, ist es eine ganz herrliche Sache. Also, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses Jesu willen. Diese beiden Dinge sind durch den Dienst Bruder Brenhams in besonderer Weise auf den Leuchter gestellt worden. Die Offenbarung Jesu Christi und das Wort Gottes. Und beides gehört zusammen. Ich habe es ja auch schon gesagt, wem Christus nicht durch göttliche Offenbarung kund wird, der wird den Antichristen niemals erkennen. Niemals. Da setzt Offenbarung ein. Aber die Offenbarung, die da einsetzt, setzt aufgrund der Beschreibung ein, die uns hier im Worte Gottes gegeben wurde. Oder nicht? Wenn uns Christus beschrieben wird und er uns geoffenbart wird, wie wird er uns geoffenbart? Bringt der Wind das her? Nein. Wir lesen im Worte Gottes. Wir lesen, wer er ist, was er ist, wie er ist. Und der Geist kommt, überführt uns und offenbart es uns und wir sehen es. Wir sehen es aufgrund des Wortes Gottes. Das ist göttliche Offenbarung. Genauso ist es mit all den anderen Dingen. Da lesen doch, wer weiß wie viele, über den Antichristen. Und sie raten alle. Ihr wisst es ja, sie suchen ihn in Afghanistan und in Teheran und in Jerusalem und in Moskau. Und sie suchen ihn in der ganzen Welt. Nur nicht da, wo er ist. Und wenn ich dann in diese Heilige Schrift hineinschaue, in das Wort Gottes und lese von den sieben Hügeln und von all die ganze Beschreibung, dann kann ich nur noch sagen, hängt an der Wand, macht Tick-Tack und ich brauche nicht mehr zu sagen, das ist eine Uhr. Dann weiß doch jeder, wie spät es ist. Die Beschreibung ist hier. Und wenn der Geist Gottes über uns kommt, dann packen wir den Mann. Denn der ist ganz klar beschrieben. Warum sage ich das? Ich hatte es doch gar nicht vor. Aber so ist das. Dazu ist Gottes Wort uns gegeben worden, dass wir über alles informiert werden. Nicht um mehr zu wissen wie andere, sondern um die Wahrheit zu erkennen und dann den Unterschied zu sehen. Denn jetzt verfällt doch alles dem Antichristen unter dem frommen Thema, ja, Christus hat doch gebeten, auf dass wir alle eins sind. Für die Einheit hat er bestimmt nicht gebeten, das kann ich euch sagen. Das kann ich euch versichern. Er hat für die göttliche Einheit gebetet, für die Brautgemeinde, für die Glieder seines Leibes, für die bluterkaufte Schar, die ihm glaubt, die ihm dient, die ihm angehört, die sein Eigentum ist. Aber der alte Feind, der nimmt jedes Wort, wo es in sein Konzept passt, und dann stellt es auf den Kopf, wie der Satan durch die Schlange das im Garten Eden schon getan hat. Dank sei Gott für sein teures und heiliges Wort. Dank sei Gott für den Heiligen Geist, der in alle Wahrheit leitet. Noch ein Beispiel. Wer Matthäus 28 liest und nicht die Offenbarung des Geistes hat, der wiederholt und wiederholt und sagt, es steht doch hier. Und es steht hier und der Betreffende steht auch da oder sitzt da, ohne Offenbarung. Aber wenn Offenbarung kommt, dann sehen wir das, was da steht. Und der Geist setzt ein. Und dann merken wir plötzlich, ach Moment, hier geht es um den Namen. Und dann folgen wir dieser Leitung des Geistes. Und dann spüren wir immer mehr und mehr, wie Klarheit durch Wahrheit kommt. Das ist göttliche Offenbarung, wo Geist und Wort der bluterkauften Schar den Willen Gottes und Gott selber und alles, was zu seinem Plan gehört, offenbaren kann. Das ist Offenbarung, die von Gott kommt, die im Worte begründet ist, die aus dem Worte kommt und in das Wort hineinführt und immer genau übereinstimmt. Von 1. Mose bis Offenbarung 22 kann kein Widerspruch sein. Ist ein Widerspruch, dann ist er in deinem und meinem Kopf oder in jenem Buch oder in jenem irgendwo, aber nicht in der Bibel. In der Bibel nicht. Nein, Hier stimmt alles. Und dafür sind wir Gott dankbar. Predige das Wort. Denn es wird eine Zeit kommen, wo sie die gesunde Lehre unerträglich erachten werden. Und die Zeit ist heute voll und ganz da. Und die Leute merken es noch nicht mal, sogar unter denen, die den Dienst Bruder Brennims einerseits für sich verwenden, die sagen dann den Zuhörern trotzdem noch, ja, der Prophet ist tot, Gott geht jetzt weiter mit uns. Und die merken es alle gar nicht. Für sie ist das dann irgendwie in Ordnung, denn alles wird ja überstimmt durch die Atmosphäre, die da gemacht wird. Paulus ist doch auch tot. Kann ich mich über das Wort, das Gott durch ihn geredet hat, hinwegsetzen? Petrus ist auch nicht mehr unter uns. Elia auch nicht. Aber das Wort, das Gott durch alle Propheten und durch alle Apostel gesprochen hat, das lebt. Das lebt. Die Propheten hat der Herr zu sich genommen. Aber das Wort hat er uns hinterlassen. Und Himmel und Erde werden vergehen. Aber dieses Wort, das bleibt. Und so wahr dieses Wort bleibt, in uns bleibt, so wahr bleiben wir mit diesem Wort. Seid ihr nicht froh darüber? Amen. Wenn die anderen Grund haben zu jubeln über eine eingebildete Sache, haben wir dann keinen Grund, Gott zu danken für sein wahrhaftiges Wort? Was sollte da mit uns sein? Der Geist Gottes will uns packen. Uns muss einmal klar werden, was uns schon geschenkt worden ist. Und dann werden wir dankbar von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Amen.